Wie verändert sich die Buyer's Journey durch Digitalisierung und auch KI? Und inwiefern tangiert uns das im Produktmanagement? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Thorsten Krebs. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolut eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Im Produktmanagement geht es nicht nur darum, gute Produkte zu gestalten, sondern auch für deren erfolgreiche Vermarktung zu sorgen. Und in diesem Zusammenhang sollte dir der Begriff der Buyer's Journey bekannt und geläufig sein. Die Buyer's Journey ist die Kundenreise, also der Weg, den ein Kunde zurücklegt, in dem Moment, in dem er sein Problem erkennt, bis zu dem Moment, in dem er die Kaufentscheidung trifft. Und die Buyer's Journey beschäftigt sich mit der Frage, wie deine Kunden eben eine bestimmte Kaufentscheidung treffen und was sie auf diesem Weg beeinflusst. Und jetzt ist es so, dass heutzutage die Kunden, insbesondere auch im B2B, ihre Kaufentscheidung schon fast getroffen haben, bevor sie überhaupt den Kontakt zum Unternehmen und zum Vertriebsmitarbeiter suchen. Das hat unter anderem auch Thorsten Krebs in seiner Marktstudie herausgefunden. Und ich freue mich, dass wir heute eben genau darüber sprechen, was die Marktstudie ergeben hat und auch was er beobachtet, wie sich die Buyer's Journey im B2B verändert in der Industrie. Thorsten Krebs beschäftigt sich seit über 25 Jahren schon damit, wie Industrieunternehmen komplexe und variantenreiche Produkte vermarkten. Er arbeitet täglich mit produzierenden Unternehmen vom Komponentenhersteller bis zum Maschinenbau und sieht dabei eben aus nächster Nähe, wie sich das Kaufverhalten von B2B-Kunden verändert. Und zum 25-jährigen Jubiläum des Unternehmens Anquay hat er die Marktstudie durchgeführt und über 150 Rückmeldungen aus der Industrie dazu bekommen. Und die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, viele Unternehmen hinken der Realität ihrer Kunden hinterher. Thorsten, ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute eben dieses, ja, spannende und auf jeden Fall relevante Thema besprechen können.
Hallo und vielen Dank für die Einleitung. In der Tat, das Thema ist eins, das sich seit längerer Zeit abzeichnet und aber auch dauerhaft weiterentwickelt. Ich freue mich da gerne, ein paar Erkenntnisse zu teilen. Und wie du schon gesagt hast, ich habe da schon viel gesehen in den letzten Jahren und man kann sagen, wir sind alle durch das, was wir im täglichen Leben sehen, also wie wir eben auch im privaten Umfeld agieren, durchaus Dinge gewohnt, die es im B2B-Umfeld erst verspätet gibt.
Ja, dann lass uns doch auch genau da einsteigen, weil eine Erkenntnis aus der Studie ist ja, dass eben 2/3 bis 3/4 der Kaufreise in der Industrie eigentlich schon abgeschlossen ist, bevor sie Kontakt zum Lieferanten oder eben zum Vertriebsmitarbeiter dann des Unternehmens aufnehmen. Und gibt es da eine ein konkretes Beispiel, eine Geschichte, die dir noch aus den Interviews in Erinnerung geblieben ist, die das irgendwo gezeigt hat?
Lass mich mal kurz überlegen. Also zum einen erstmal genau diese Phase, bis der Interessent, bis der Kunde quasi den Kontakt aufnimmt, die ist in der Vergangenheit immer länger geworden, beziehungsweise immer später gestartet. Es liegt einfach daran, dass die Verfügbarkeit von Informationen eben so rasant zugenommen hat in der letzten Zeit, dass man halt eben in der Lage ist, durch eine eigenständige Suche überhaupt so weit zu kommen. Ja, wenn man jetzt mal 10, 20 Jahre zurückdenkt, dann hätte man mit dem gleichen Versuch, an diese Informationen zu kommen, gar nicht 2/3 oder 3/4 der Journey gehen können, sondern hätte bei 30-40% wahrscheinlich schon abbrechen müssen, weil mehr Informationen gar nicht verfügbar sind. Und erst dadurch, dass diese ganze Journey möglich ist, quasi wird sie auch genutzt. Natürlich von dem getrieben, dass wir im privaten Umfeld bis zu 100% gehen. Also ich weiß jetzt nicht, wer bei Amazon oder vergleichbaren Händlern einkauft. Wir alle kennen das ja. Erstmal suchen und dann entscheiden. Und genauso ist es halt eben im digitalen Umfeld auch. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, mit welchen Unternehmen wir gesprochen haben, dann ist das schon immer wieder gefallen. Und ich denke gerade mal an, ich glaube, das ist das erste Zitat aus der Studie, das Unternehmen Dehn, die Überspannungsschutz und verschiedene Komponenten herstellen. Die sagen also, der Kunde wird eigenständiger. Das ist also eine Beobachtung, die sie seit vielen Jahren haben und eben auch sich überlegen, wie man darauf reagieren muss. Und gleichzeitig, und das ist der spannende Aspekt aus meiner Sicht, merken sie auch, dass aber das Tiefen-Know-how eigentlich abnimmt. Also diese Ingenieure, die das seit 30 Jahren machen und die nach den Komponenten suchen, die gehen jetzt in Rente sozusagen. Und die Interessenten, die nachkommen, die sich vielleicht weniger damit beschäftigt haben, häufiger den Job wechseln, was auch immer der Hintergrund ist, die versuchen das auch eigenständig, haben aber viel weniger Hintergrundwissen, müssen also ganz anders an die Hand genommen werden.
Das ist spannend, ne? Weil da fällt mir immer auch der Satz von, und ich meine, er wird ja auch bei dir in der Studie erwähnt, der Erwin Mattis, wir kennen ihn beide sehr gut, ne? Er auch von ihm, der Satz ist, ne? Erklärungsbedarf ist keine Eigenschaft des Produkts, sondern des Empfängers, ne? Und dass mir ja dann also der Ansatz ja ist, welchen Informationsstand hat eigentlich der Adressat der Produktkommunikation beziehungsweise eben der Suchende nach einer Lösung? Und siehst du da dann vielleicht irgendwo ein Spannungsfeld oder ein Gap, dass also das, was die Unternehmen an Informationen bereitstellen und das, was die Kunden eigentlich brauchen? Und wie sind denn dann die Anfragen bei den Unternehmen? Ne? Also wenn jetzt eben dieses Beispiel von der Firma Dehn, wenn die sagen, ja okay, die Kunden haben eigentlich einen ganz anderen Wissensstand als das, was wir vielleicht gedacht hätten, dass sie haben schon.
Also da kann ich jetzt über die Journey, ne, wie Dehn selber herausgefunden hat, dass der Wissensstand ein anderer ist, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel sagen. Aber sie haben erkannt, dass es sich über die Jahre dahin entwickelt hat, ne, und dass es so ein kontinuierlicher Prozess ist. Ja. Spannend ist dabei ja tatsächlich der Gedanke, was du gerade sagtest. Und ich muss selber gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich von Erwin das Zitat das erste Mal gelesen habe. Es gibt keine erklärungsbedürftigen Produkte, wollte ich vehement widersprechen, aber nein, er hat natürlich total recht. Wenn ich mich mit den Produkten auseinandergesetzt habe, dann braucht man sie mir nicht mehr erklären. Ne? Dann kann ich die eigenständig suchen und mich entscheiden. Aber wenn ich das noch nicht getan habe, dann sind sie für mich erklärungsbedürftig. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, der heute erschwerend hinzukommt, während früher mehr oder wahrscheinlich vorrangig Menschen unterwegs waren, die sich in der technischen Domäne auskennen und wissen, wonach sie gesucht haben. Also wirklich die Spannungen, die physikalischen Zusammenhänge gekannt haben, ausrechnen konnten, ist das heute nicht unbedingt so. Und es liegt vielleicht auch an einer anderen Rollenverteilung. Ne? Der Ingenieur sagt, welche Art von Komponente er braucht. Einkaufen tut es dann aber der Einkauf. Und der hat aber gar kein technisches Know-how, sondern seine Rolle ist, den Preis zu drücken. Und auch das sind ja sicherlich so Aspekte, wenn dann diese Person, der Einkauf, sich beim Lieferanten meldet, ist da ja wieder ein ganz anderes Know-how-Gap nochmal wieder hinterlegt. Ne? Also auch sowas muss man dabei sicherlich ein Stück weit betrachten. Aber zurück zu dem eigentlichen Punkt. Ich glaube, dass dieses Knowledge-Gap eben teilweise vorhanden ist und teilweise nicht. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass man verschiedene Kontaktpunkte braucht. Nämlich Kontaktpunkte für die, die technisch versiert sind und Kontaktpunkte für die, die es nicht sind. Die dann eher ihr aus ihrer Problemstellung heraussuchen und nicht aus der technischen Lösung.
Ja, aber jetzt hast du ja eben angesprochen, dass wir auch unterschiedliche Adressaten haben. Ne? Der Fachbegriff dahinter ist das Buying Center, dass wir hier im B2B-Vertrieb oder in der Industrie ja immer mit einer Gruppe an Leuten oder einer Gruppe an Adressaten zu tun haben. Eben Einkäufer, Entscheider. Ne? Wer nimmt Einfluss auf die Entscheidung? Wer selektiert die Informationen vor und so weiter und so fort? Und ich ja dann wahrscheinlich, also ich muss ja dann meine Kommunikation oder ne, meine Informationen, die ich bereitstelle, ja auf alle auch irgendwo zuschneiden. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass da ja so eine unsichtbare Phase gibt in dieser Buyer Journey. Ne? Und was passiert denn da? Was habt ihr da vielleicht rausgefunden?
Ich glaube, der spannende Punkt ist, auf alle zuschneiden. Ne? Das ist natürlich das, was am Ende so schwierig macht. Wenn ich den Techniker überzeugen will, dann komme ich mit meinen besten Features, mit meinen, keine Ahnung, was für guten Grenzwerten und so weiter. Wenn ich den Einkäufer überzeugen will, dann muss ich Sicherheit im Kaufverhalten und einen guten Preis haben oder vielleicht eine gute Lieferzeit oder was auch immer. Wenn ich noch jemanden anders überzeugen will, ich sage jetzt mal den CFO oder vielleicht den Geschäftsführer, dann vielleicht muss ich dem noch ein ROI ausrechnen, ne? Keine Ahnung. Also für verschiedene Zielgruppen verschiedene Aspekte in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren auf jeden Fall verändert hat. Und auch dazu gibt es ja Studien und Aussagen, die behaupten, Buying Center ist in den letzten Jahren in der Regel eher gewachsen. Ja, also während früher da weniger Personen entschieden haben, ist das heute zumindest bei größeren Dingen im B2B-Umfeld eher eine Entscheidung von mindestens 5, 6, 7 Leuten.
Ja, das denke ich auch. Ne? Und genau, man muss halt alle irgendwo im Blick behalten und sie gut verstehen. Ne? Muss sich, also was so die Interessen sind, damit man dann halt auch den Nerv treffen kann, die Entscheidungskriterien rausfinden kann. Ne? Woran bemessen sie, ob eine Sache attraktiv ist, ne? Wo sie dann vielleicht weiter recherchieren wollen oder nicht.
Genau, und ob man die Informationen dann alle auf einer Quelle, auf einer Webseite oder was auch immer hat oder ob das dann verschiedene Quellen für verschiedene Nutzergruppen sind, das ist dann sicherlich vielleicht auch je nach Unternehmen oder je nach Branche sicherlich nochmal unterschiedlich. Aber alle Buyer-Personas zu bedienen, das ist da sicherlich ein ganz interessanter Aspekt und eine Aufgabe, die zum Teil ja aus dem Produktmanagement auch natürlich erfüllt werden muss. Was sind denn die Gründe, warum dieses Produkt gut ist? Also wo heben wir uns vielleicht vom Wettbewerb ab? Warum haben wir dieses Produkt überhaupt gebaut? Also welches Marktbedürfnis erfüllt es denn eigentlich? Und warum tut es das besonders gut? Sind wir Technologieführer oder sind wir der günstigste oder? Das ist sicherlich ein ganz, ganz spannender Aspekt. Wo kommen diese ganzen Gründe eigentlich her? Und am Ende, wie finden Sie denn den Adressaten? Oder andersrum, wie findet der Adressat die Punkte? So rum muss man es ja formulieren.
Ja, das ist ja genau der spannende Punkt dann. Ne? Und wenn du jetzt eben sagst, dass diese Buyer's Journey ja, also ne, der erste Kontakt, der wirkliche, der erste, sage ich jetzt mal, Ohr zu Ohr, Auge zu Auge, Angesicht zu Angesicht, Kontakt von Mensch zu Mensch, der immer später stattfindet in der Buyer's Journey. Und dann gibt es ja da eine recht lange Phase, wo der Kunde oder die Vertreter des Buying Centers, vielleicht auch jeder unabhängig voneinander, anfängt zu suchen und zu recherchieren. Was habt ihr da in eurer Studie herausgefunden? Wie nehmen das die Unternehmen wahr? Also was passiert da in dieser unsichtbaren Phase? Was machen die Kunden? Und wie antworten die Unternehmen drauf?
Also ich würde sagen, so eine Buyer's Journey hat ein paar Phasen. Ne? Die kann man jetzt wahrscheinlich unterschiedlich betiteln. Die kann man wahrscheinlich in einer unterschiedlichen Zahl sich vorstellen. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen einfach betrachtet, dann geht es erstmal um so eine Awareness-Phase. Ne? Also ein Kunde muss wissen, ich habe ein Problem. Und was ist eigentlich eine mögliche Lösung dafür? Das kann man sagen, bei so einem Komponentenhersteller, ich hatte eben das Beispiel über Spannungsschutz, da ist es vielleicht relativ klar, da ist das Problem auch durch eine gesetzliche Norm gegeben oder vordefiniert. Vielleicht ist es bei so einem Softwareprojekt ein bisschen was anderes, ne? Also ich habe ein Problem, dass ich zum Beispiel sage, ich stecke relativ viel Zeit in eine bestimmte Aufgabe. Aber gibt es eigentlich eine adäquate Lösung dafür? Da muss ich dann ja erstmal suchen. Wie könnte ich dieses Problem lösen? Dieses Informationen sammeln. Und hier ist es ja so, je nachdem, wer sich auf die Suche bewegt, sind andere Informationen ansprechend. Der eine kriegt eine technisch vollständige, vollautomatisierte Welt vorgesetzt und sagt, oh super, ich muss keinen Handschlag mehr tun. Der zweite kriegt eine Rechnung vorgesetzt, ich kann eine Person einsparen und das Ganze ist am Ende des Jahres auch noch durch die Softwarelizenz günstiger. Und je nachdem, worauf man anspringt, hat man da sicherlich verschiedene Informationspunkte zu setzen als Anbieter. Das heißt, auch verschiedene Kanäle. Der eine informiert sich vielleicht bei LinkedIn, der andere vielleicht auf einer Konstruktionsfachzeitschrift, der dritte auf keine Ahnung was. Und auch das ist sicherlich ein Teil dieser Geschichte. Am Ende werden sich diese verschiedenen Personen aus dem Buying Center zusammentun müssen und gemeinsam bewerten. Und das ist aus meiner Sicht immer ein ganz spannender Aspekt, weil nur wenn sie gemeinsam eine Entscheidung treffen, wird es auch zum Kauf kommen. Solange mindestens ein oder zwei wesentliche Entscheider nicht überzeugt sind, ist der einfachste Weg, die einfachste Entscheidung, nichts zu tun. Und solange nicht mehrere verschiedene Sichtweisen abgeholt sind, wird man da nicht zum Erfolg kommen.
Da musst du es ja dann auch wieder zusammenführen. Genau, ne? Die unterschiedlichen Perspektiven.
Genau, ne? Und am Ende, ich formuliere das gerne so, am Ende ist es halt für verschiedene Stakeholder auf der Interessentenseite eine unterschiedliche Reise, die aber alle am gleichen Punkt enden müssen. Ne? Weil nur wenn die verschiedenen Buyer-Personas am Ende die gleiche Entscheidung treffen, nur dann wird es eben auch zum Erfolg kommen. Ne? Weil die einfachste Entscheidung, mal angenommen, es gibt verschiedene Kaufoptionen, egal welche das sind, egal wie groß die sind, die einfachste Option ist immer zu sagen, wir machen gar nichts.
Ja. Ja, da kommen wir nicht vorwärts am Ende, gell? Aber ja, also der Gedanke, den ich da jetzt dazu bekomme, ist natürlich super kompliziert, weil man sich ja dann auch, ich muss jetzt als Produktmanager natürlich die Buyer's Journey meiner Kunden gut verstehen, damit ich da ja auch entsprechend was anbieten kann an Informationen und Unterstützung auf diesem Weg zur Entscheidungshilfe. Und dieser unterschiedliche Informationsprozess bei den Leuten aus dem Buying Center, der fängt ja auch nicht immer fängt ja nicht bei allen am gleichen Punkt zur gleichen Zeit an, sondern der ist ja vielleicht auch nacheinander läufig, ja, oder der eine triggert den anderen an, ne? Weil jetzt ja zum Beispiel der Ingenieur, der eben ein bestimmtes Bauteil sucht, was er in seinem Produkt, das er entwickeln möchte, einbauen möchte, dann möchte er ja erst einmal, der fängt an zu suchen, ne? Und wenn er schon Varianten oder Optionen hat, dann gibt er es ja wahrscheinlich erst an den Nächsten weiter, vielleicht den Einkäufer, der dann anfängt zu bewerten, welches ist jetzt besser, ne? Oder welches ist jetzt auch aus anderen Gesichtspunkten, aus Einkäufergesichtspunkten sozusagen, das die bessere Lösung für uns.
Und ich glaube, das ist sogar eher der Normalfall, ne? Dass die Journey halt von den verschiedenen Buyer-Personas nicht gleichzeitig beginnt, sondern eine Person anfängt. Also im konstruktiven Bereich bei so einem Maschinenbauer hast du es ja gerade schon auf den Punkt gebracht. Also der Konstrukteur wird sagen, ich brauche eine Komponente, die folgende Eigenschaften hat, folgende Funktionen erfüllt und dann werden die anderen abgeholt. Da finde ich das auch sehr eingängig. Wir selbst vertreiben ja Software und da ist es ja häufig tatsächlich ein bisschen schwieriger, ne? Denn eine Person sieht zum Beispiel den Bedarf und sagt, hier unsere Prozesse sind nicht effizient und da könnten wir doch mehr automatisieren, da könnten wir eleganter arbeiten und eine andere Person hat vielleicht eine komplett andere Sichtweise darauf, je nachdem, ob sie in diesem Prozess überhaupt eine Rolle spielt. Also man kann jetzt, wenn man selbst drin arbeitet, sagen, das ist eine total nervige Aufgabe, die hätte ich gerne automatisiert. Wenn man von außen drauf guckt, sagt man, naja, dafür habe ich ja Menschen und wenn ich das jetzt automatisiere, rechnet sich das auch. Und das sind natürlich zwei Sichtweisen, die im Zweifelsfall auch konträr zueinander sind. Und dann eben dafür zu sorgen, dass die eine Persona mit der anderen redet, die andere überzeugen kann, das ist ja dann die große Kunst. Und jetzt ist ja die Frage, An welcher Stelle in dieser Buyer's Journey hat denn das Unternehmen, das eigentlich etwas zur Lösung beitragen möchte, die Chance, darauf einzuwirken?
Also ja, genau. Ja.
Bin ich bei 3/4 und eigentlich ist die Entscheidung schon getroffen, dann geht es ja am Ende nur noch um Preis. Bin ich vielleicht ein bisschen vorher und es sind noch ein paar Optionen offen, kann ich noch beeinflussen, welches ist denn die bessere Lösung für den Kunden? Dann ist es ja auch so, der Kunde oder der Interessent informiert sich vorab und erst wenn er soweit ist, dass er sagt, ich glaube, dieses Unternehmen hat eine gute Lösung für mich, erst dann nimmt er ja den Kontakt auf. In dem Moment, wo aber dann jemand von dem Unternehmen quasi mit dem Interessenten spricht, muss der ja auch ein kompetenter Gegenpart sein. Wenn der Kunde sich schon informiert hat und dann anfängt, mit einem Vertriebsmenschen zu sprechen, der möglicherweise das Produkt gar nicht kennt, weil es gerade neu ist oder ne, was auch immer, sich da noch nicht so intensiv mit befasst hat, dann fördert das auf gar keinen Fall den Vertrauensaufbau. Ne? Also dann denkt der Kunde, ich weiß ja selber mehr, als auf der anderen Seite gegeben ist. Das heißt also, dieses Wissen, was kann das Produkt, warum ist es eigentlich gut, für welche Kundensituation ist es geeignet, das muss dann auch bei der Mannschaft ankommen und nicht nur auf der Webseite. Und am Ende ist es, man nennt das ja Hybrid Sales, also es ist ein Customer Self-Service und ein Sales Enablement und beides muss am Ende zusammenführen, damit eben beim Kunden das Gefühl aufkommt, er kann sich selbst informieren und wenn er dann quasi Unterstützung bekommt, dann ist die auch noch gut und kompetent. Ne? Erst dann entsteht ja das Gesamtbild.
Ja, und das ist, das ist schon eine Aufgabe und auch dann die Challenge fürs Produktmanagement, ne? Weil das Vertrieb geschult ist, auch rechtzeitig geschult ist und auch die Tiefe an Informationen zur Verfügung hat. Und im Zweifel auch weiß, wo man die Informationen findet, wenn man sie nicht gleich parat hat. Das ist ja schon Aufgabe vom Produktmanagement. Also viele Produktmanager sind mit Produktschulungen, Vertriebsschulungen beschäftigt. Viele Produktmanager kriegen täglich E-Mails und Anrufe von Vertrieblern, die sagen, hier kannst du mir nicht mal und kannst du nicht den Kundencall übernehmen und so weiter und so fort. Ist ja nicht die Aufgabe des Produktmanagements, ne? Da sind wir dann in dieser Feuerlöscher-Kümmerer-Rolle drin, die ja ein bisschen schwierig ist. Das war ja nicht eben mit seinen eigentlichen Aufgaben dann nicht mehr nachkommen kann. Ja, da ist... Also das ist ja dann auch echt ein Spannungsfeld, was sich da auftut.
Total. Und ich habe mich ja mit dem Thema Buyer's Journey auch ein Stück weit beschäftigt, wie du ja schon sagtest. Und gerade wenn es um Neuheiten geht, ist das halt ein super spannendes Feld, ne? Weil Produkte, die ich jetzt vielleicht schon seit 10 oder 20 Jahren im Markt habe, die kennt der Kunde vielleicht, ne? Und dafür dann eine gute Informationsbasis aufzubauen, das heißt eine Website, wo man Informationen findet, wo es vielleicht auch einen Produktfinder gibt oder ähnliches, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich jetzt eine Neuheit habe und mit Neuheit meine ich jetzt nicht Next Generation von etwas, was es minimal anders macht, sondern wirklich irgendwie neues technisches Wirkprinzip, neue Innovation, irgendwie sowas. Ne?
Ja.
Wo also quasi, wenn ich dieses Produkt auf den Markt bringe, die meisten Kunden nicht wissen, dass es das gibt. Wie soll denn dann ein Interessent, der ein Problem hat, was aber mit diesem Produkt quasi gelöst werden könnte, wie soll der das denn finden? Wenn er gar nicht weiß, dass es das gibt. Er kann ja nur nach seinem Problem suchen und nicht nach der Lösung. Und das Gleiche spielt dann eben beim Vertrieb ja auch mit rein. Wie soll ein Vertrieb, für den das Produkt ja auch neu ist, das denn gut verkaufen? Er verkauft ja im Zweifelsfall lieber das, was er schon kennt. Na, und da, du sagtest gerade Produktschulung, das ist ja ein super Bestandteil davon. Es ist aber ja auch, da gibt es ja eine Menge Studien, die sagen, bis zu 3/4, glaube ich, ist da die offizielle Zahl aller Produktneuheiten. Scheitern ist da manchmal ein Wort oder ich sage jetzt mal, erfüllen nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Also heißt, bleiben hinter den Verkaufszahlen zurück, die man am Ende in dem Business Case hatte. Jetzt kann man sagen, die sind ja sowieso alle schön gerechnet, aber seien wir mal ehrlich, am Ende steckt da ein Business Case hinter und wenn man den nicht erreicht, ist der Produktmanager, der sich quasi für das Produkt stark gemacht hat, ja auch persönlich haftet ja dann am Ende daran mit seinen Zielerreichungen. Und ich glaube, ein lustiger oder wesentlicher Bestandteil davon ist, die wenigsten Produkte scheitern ja dadurch, dass sie schlecht sind. Also, oder dadurch, dass sie halt eben kein Marktbedürfnis erfüllen. Das passiert, aber das würde ich mal sagen, passiert eigentlich gar nicht so oft. In den meisten Fällen ist es ja so, dass man sich auf die Produktentwicklung konzentriert, bis das Produkt fertig ist. Und dann überlegt man, okay, wie verkaufen wir das denn jetzt? Ja. Also eigentlich ist dieses Vertrieb vorbereiten, und es ist ja, wie wir gerade gelernt haben, nicht nur Vertrieb, verkauf mal, sondern die Buyer's Journey ist digital. Wie bringe ich dieses neue Produkt im Marketing entlang der gesamten Buyer's Journey eigentlich in den Markt, damit ein Interessent es finden kann? Und das darf ich nicht erst am Ende mitdenken. Ne? Das muss ich ja eigentlich von vornherein mit betrachten.
Ja, das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Ne? Ich sage immer, der Produktlebenszyklus, diese Umsatzkurve, ne, die man da gleich im Kopf hat, das ist kein Naturgesetz.
Ja.
Die entsteht nicht einfach so, sondern es ist ja unsere Aufgabe, das irgendwie zu gestalten und das Produkt zu entwickeln oder dann auch zu verändern, zu verbessern, das ist nur ein Hebel. Ne? Und ein anderer, vielleicht auch also viel größerer und an vielen Stellen stärkerer Hebel ist eben dieses Vermarktungsthema. Was muss ich eigentlich alles tun, um dieses Produkt im Markt bekannt zu machen und im Markt zu kommunizieren? Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ne, der Kunde, der kann ja, gerade wenn es auch um eine Neuheit geht, die er noch nicht kennt, ne, wo er diese Technologie noch nicht kennt, kann er ja nicht nach der Technologie suchen, sondern er kann ja nur nach seinem Problem suchen.
Genau.
Und jetzt ist es ja so, das kennen wir ja vielleicht von uns allen auch, wenn wir ein Problem haben, haben wir Google bisher immer gefragt, beziehungsweise jetzt fragen wir unsere Kollegen ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, you name it, ja, genau, und stellen da ja Fragen rein. Und das ist ja auch irgendwie ein Riesenthema, KI-Suche, ne? Wie wird man auch in der KI sichtbar? Ich weiß, dass wir da jetzt keine Experten für sind und auch hier das gar nicht in die Tiefe reingehen wollen. Aber ist es auch irgendwie, hast du jetzt in den Gesprächen mit den Unternehmen den Eindruck, dass die Unternehmen daran arbeiten, dass ihnen das bewusst ist und dass sie das auch angreifen, selber sichtbar zu werden in KI-Suchen?
Bekomme dieses Thema immer wieder zu hören. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich in den letzten 1 bis 2 Jahren erst gereift, ne, diese Erkenntnis. Es war in der Studie tatsächlich jetzt gar nicht so sehr Bestandteil. Ich finde aber immer wieder Unternehmen, und das sind dann in der Regel diejenigen, die sich mit dem Verändern der Buyer's Journey schon beschäftigt haben, die sich dann eben auch genau diese Frage stellen. Und ehrlich gesagt, ich stelle mir die Frage auch, ne, also wie verändert KI eigentlich unser Suchverhalten? Und wenn ich in der Vergangenheit vielleicht nach einer Suche mir die Top-10-Trefferliste bei Google oder wo auch immer angeschaut habe und mit eigenen Augen quasi bewertet habe, was sehe ich denn da? Habe ich heute vielleicht einen von der KI generierten Text, wo nur noch die Top-3-Quellen drinne vorkommen? Und jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich damit eigentlich um? Vertraue ich der KI, dass sie die beste Quelle gefunden hat? Oder wie suche ich dann eigentlich weiter? Also die Frage hinter der Frage ist, wie muss ich meine Informationen eigentlich aufbereiten, damit sie nicht für den Menschen schön bunt ist, sondern damit die KI sie findet. Und ich sage mal so, strukturierte Daten sind da mit Sicherheit hilfreich, aber wo da das Ende der Reise ist und wie sich das weiterentwickelt, da bin ich auch super gespannt drauf.
Ja, ne, also auch, ich meine so Sachen wie ein Blog im, ne, also auf der Website, wo irgendwie Themen, Technologien, nicht jetzt Produkte, also dass es einfach nur Produktseiten sind, sondern wo vielleicht auch einfach ja, technische Probleme angesprochen werden und die Art und Weise, wie sie gelöst werden können, auf Fachartikel, die dann vielleicht eine Verlinkung wieder haben auf die Webseite, was das alles ja vielleicht auch ein bisschen unterstützt und ja, die Sichtbarkeit vielleicht ein bisschen fördert. Also ich glaube, das ist echt ein eigenes Expertenthema. ich denke, dass die KI vielleicht schon in dieser Buyer Journey an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommt. Also auch wenn es jetzt darum geht, dass mir die KI vielleicht schon Lösungsmöglichkeiten gegeben hat für mein Problem, ja, und ich dann vielleicht schon weiter fortgeschritten bin in meinem Rechercheprozess und auch verschiedene Optionen habe, dass mir die KI die verschiedenen Optionen auch vergleichen kann, ne, oder einander gegenüberstellen kann.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, hier ist eine große Chance, am Ende ja auch für beide Seiten, also für den Interessenten, der es sonst vielleicht nicht finden würde, da an bessere oder schneller an Informationen zu kommen. aber ich glaube vor allen Dingen auch für den Hersteller eines solchen Produkts. Weil wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie funktioniert eigentlich KI, jetzt kann man sagen, technologisch ist das ja alles ja ziemlich cool, was wir da schon auf die Beine gestellt haben. Ein Stück weit glaubt KI ja alles, was man ihr vorsetzt. Ne? Das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse formuliert, aber wenn ich auf meiner Webseite einen Blog mache, wo ich ganz viel über diese neue Technologie schreibe und dann sage, welche Probleme sie löst und welche Art von Kundenproblemen ich damit adressieren kann und warum das alles gut ist, dann wird sie das ja sofort als Fakt nehmen. Und das heißt, sobald jemand nach diesem Problem sucht, wird man da in dem Suchalgorithmus der KI sofort ganz oben sein. Warum sage ich das so? Das ist halt eine Riesenchance, nicht nur irgendwie eine Webseite aufzubereiten, die vielleicht gefunden wird und vielleicht auch nicht, sondern durch die Verknüpfung von Themen, wo die KI sagt, wenn es eine gewisse Häufung gibt, dass über bestimmte Themen, Technologien gesprochen wird, dann muss ich das wohl höher ranken als andere Quellen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, da eben diese beiden Seiten zusammenzubringen.
Ja, das ist sicherlich ein spannendes Feld. Und jetzt überlege ich auch gerade, weil ich meine, du hast ja viel mit variantenreichen Produkten auch zu tun. Nehmen wir jetzt ja auch Komponentenhersteller, Automatisierer, Maschinenbauunternehmen. Das sind ja auch alles Sachen, die dann irgendwo konfigurierbar sind und ja, große Portfolios irgendwo dahinter stecken. Das wird ja dann noch komplexer. Wie kann man das denn machen?
Variantenreiche Produkte sind aus meiner Sicht auf der einen Seite gleich, also die Buyer's Journey ist gleich anders und auf der anderen Seite einfach nochmal eine Komplexitätsstufe obendrauf. Also bei allem, was wir bisher gesprochen haben, nochmal ein bisschen anders, weil ich rede ja nicht von dem einen Produkt, sondern von einem Variantenraum von was auch immer das ist. Ich sage jetzt mal einfach Milliarden von Varianten. Wenn es um die Grundfunktionen geht, eine bestimmte Komponente, eine bestimmte Maschine, ein bestimmtes irgendwas, soll bestimmte Probleme eines Kunden lösen, eine Applikation erfüllen, dann wird sich das Ganze von der Suche her relativ ähnlich anfühlen. Wenn es aber darum geht, Kombinationen von Funktionen quasi möglich zu machen, also so eine Maschine, die vielleicht nicht nur ein Produkt fertigt, sondern mehrere und wo man dann quasi konfigurierbaren Raum von ich weiß nicht was für Möglichkeiten hat, dann wird es halt spannend, wie da die Suche überhaupt funktioniert, ne? Weil jede einzelne Funktion als Treffer in einer Suche, boah, schwierig, ne? Da brauche ich schon die Kombination und ich muss auch sagen, dass die dann möglich ist, weil im schlimmsten Fall kann ich ja mit meiner Maschine 3, 4, 5 Optionen an einer Frage anbieten, aber die gehen ja gar nicht alle 5 gleichzeitig, weil mehr als zwei sind gar nicht Platz. Und diese Geschichte, die kann ja sicherlich so eine KI nicht mal eben entscheiden, ne? Oder auch eine normale Websuche. Und gut, ich meine, wir kommen jetzt aus dem Konfigurator-Business, deswegen haben wir da natürlich ein Stück weit eine Antwort drauf und sagen, naja, das muss ich mit dem Regelwerk hinterlegen. Und wenn ich mich bei einer Frage dann mit bestimmten Merkmalen, die ich ausprägen kann, für einen oder den anderen Wert entscheide, dann sagen die Regeln im Hintergrund, was ist kombinierbar und was nicht. Wie aber das jetzt natürlich dann mit der Suche des Kunden zusammenkommt, das ist jetzt eine spannende Frage, ne? Weil, dass ich einen Konfigurator habe, der vom Vertrieb bedient wird, hilft dem Vertrieb, aber nicht dem Kunden. Dass ich einen Konfigurator für den Kunden habe, hilft dem Kunden, aber ja auch nur dann, wenn er ihn versteht. Das heißt, hunderte, tausende von möglichen Eigenschaften da reinzubringen, die jeweils noch wieder mehrere Werte haben, wird ihn ja überfordern. Und auch da ist ja wieder die Frage, wie baue ich das eigentlich auf, dass ich vom Kundenproblem quasi zur technischen Lösung gehe. Und das ist das aus meiner Sicht gleiche Problem mit einer Komplexitätsstufe oben drüber.
Ja, und das ist ja genau das, wo es ja eigentlich interessant wird fürs Produktmanagement, ne? Weil das ist ja eigentlich das Know-how und die Brainpower des Produktmanagements, oder? Dass er dann sagen, okay, wir müssen im Produktmanagement die Anwendungsfälle, die möglichen Anwendungsfälle und auch vielleicht die am häufigsten sind, besonders gut kennen, gut verstanden haben. Wir müssen die Zielgruppen ganz glasklar haben, um das auch irgendwo zu skizzieren, oder? Wie sich das dann gestalten kann, damit man überhaupt so eine Konfigurationsmöglichkeiten darstellen kann.
Absolut, ne? Und am Ende, in der Theorie, ist das ganze Wissen ja vorhanden, ne? Also wenn ein Produktmanager richtig vorgeht, hat er ja Marktbedürfnisse vorher aufgenommen, bevor das Produkt überhaupt entwickelt wird. Weil nur wenn es einen Bedarf am Markt gibt, mache ich ein Produkt. Ich weiß, die Realität sieht da anders aus. Aber in der Theorie ist es ja so. Und dann hätte ich ja das Wissen, wofür die Produkte eingesetzt werden, quasi an der Hand und könnte so einen Produktfinder mit dem Einstieg über das Applikationswissen des Kunden quasi bauen. Mir fällt ja gerade ein schönes Beispiel ein. Die Firma SICK ist ja ein Kunde von uns und die machen Sensorik in den verschiedensten Ausprägungen. Und die haben sehr unterschiedliche technische Wirkprinzipien. Also da ist jetzt Infrarot, Radar, LiDAR und ich weiß nicht was. Und verschiedene Baugrößen, die dann eben sehr unterschiedliche Applikationen haben. Und je nachdem, ob ich jetzt einen Barcode lesen möchte, ne, von so einem Tag, der am Koffer hängt oder sowas, oder ob ich erkennen möchte, da ist jetzt eine Lichtschranke an der Maschine und jemand steckt seine Hand durch, mach mal Stopp, damit da niemand verletzt wird. Oder ob ich vielleicht nochmal was anderes machen will, brauche ich halt einen komplett anderen Sensortypen dafür. Ich als Anwender weiß das aber ja möglicherweise gar nicht, ne? Und dann quasi von der Applikation zur Auswahl zu kommen, das hilft natürlich. Ich erinnere mich immer an unser Lieblingsbeispiel damals. Da ist irgendwie eine Getränkeabfüllanlage wird gerade gebaut und da laufen dann die Flaschen vorbei und ich will einfach zählen, wie viele das sind und gleichzeitig erkennen, ob die Flaschen sauber oder dreckig sind. Welche Technologie kann denn das jetzt am besten? Infrarot oder Radar oder wer weiß denn sowas, ne? Und welche von diesen Technologien oder Baugrößen kann dann vielleicht mit hoher Luftfeuchtigkeit umgehen oder nicht? Und wenn ich dann diese Anwendungsspezifika aber natürlich eingebe und mir dann im Hintergrund quasi die technische Lösung präsentiert wird, dann glaube ich, wird ein Schuh draus. Der Interessent kann sich eigenständig informieren und wird trotzdem mit hoher Sicherheit zu dem richtigen Produkt geleitet.
Ja, das ist eben genau das, was der auch, was auch in meinen Trainings oft vermittelt, dass wenn wir mit Interessenten, dass also die Interessenten, die haben nicht das Technologie und nicht das Produktwissen. Ja, genau das, ne? Woher, das ist ja vollkommen wurscht, was für ein Sensor das ist. Ne? Das muss der ja nicht wissen. Er hat den Anwendungsfall. Ich will wissen, wie viele Flaschen da auf dem Band stehen und ich will wissen, ob die sauber oder dreckig sind. Und das Produkt-Know-how hat ja das herstellende Unternehmen dann letztendlich.
Genau, ne? Und ich würde ja sogar noch einen draufsetzen und sagen, das muss der Interessent nicht wissen. Im Zweifelsfall, wir haben ja gerade von Produktneuheiten gesprochen, hat sich das ja auch verändert. Und dass es etwas Neues, ja. Besseres gibt, das wird er ja erst recht nicht wissen. Ich glaube, haben wir jetzt genug vertieft.
Also es zeigt einfach nochmal deutlich, dass wir hier mit dem, dieses Vorgehen nach Lehrbuch sozusagen, ne, was wir also beim Kundenproblem, bei der Marktorientierung und so weiter anfangen, dass das immer mehr an Gewicht bekommt, ne, dass also auch ich meine, ich weiß, komme selber auch aus technologiegetriebenen Unternehmen und ich weiß, dass viele gute Ideen aus der R&D-Abteilung eben heraus getriggert werden. Das kann aber nicht dazu führen, dass das die dann Produkte werden, ne? Sondern das andersrum wird so ein bisschen ein Schuh draus.
Glaube ich auch. Also es mag ja Produkte geben, die aus der Technologie getrieben werden und trotzdem gut und erfolgreich sind. Ne? Dann muss ich halt nachträglich die Gründe finden, warum sie gut sind. Also das mag ja funktionieren. Wenn ich aber ja natürlich ein Produkt entwickle, um ein Marktbedürfnis zu erfüllen, um eine Applikation zu ermöglichen, dann müsste ich einfach nur dafür sorgen, dass dieses Wissen erhalten bleibt bis zu dem Moment, wo es dann halt eben an die Markteinführung geht und die Markteinführung als Teil des Produktentstehungsprozesses vielleicht mitdenken und einen digitalen Produktfinder auf der Webseite oder wie auch immer für das jeweilige Unternehmen die Lösung dann aussieht, vielleicht schon mal als Teil dieses Produktentstehungsprozesses mit vorsehen.
Ja, das heißt also, ist das dann auch so ein bisschen der Tipp, den du hast, dass wenn wir die Customer Journey, die Buyers Journey, die müssen wir gut verstehen. Und dann ist die Aufgabe, das auch irgendwo in Form von Produktfindern und Informationen auf der Webseite einfließen zu lassen.
Ja, Webseite und gegebenenfalls andere Kanäle, sorry, wollte ich
das Wort sagen. Genau, welche Möglichkeiten gibt es da? Was wäre da so dein...
Also die eigene Website ist da ja sicherlich, da hat man alle Möglichkeiten, die man so sich selbst ja vorstellen kann. Also von, ich sage jetzt mal, Datenblättern, was ja eher so 90er ist, bis hin zu dynamischer aufgebauten Webseiten, wo man dann vielleicht schon filtern kann, bis hin dazu, vielleicht sogar neue Produktvarianten entstehen. Wie gesagt, wir machen ja Konfiguratoren. Da ist es ja so, dass am Ende das Ergebnis ja auch eine neue Produktvariante sein, die es vorher noch gar nicht gab. Was natürlich vom Informationsbedarf super spannend ist, weil ich will ja nicht nur sagen, das ist möglich, sondern ich will ja auch noch einen Preis dran schreiben und eine Lieferzeit und so weiter. Ne? Das heißt, da muss ich natürlich einen Baukasten vordenken. Also bestimmte Komponenten sind auf bestimmte Art und Weise kombinierbar und so weiter. Und diese dann mit den Kundenproblemen sozusagen verknüpfen. Spannend ist aus meiner Sicht aber, mir zu überlegen, welche Buyer-Persona, um wieder dahin zurückzukommen, informiert sich eigentlich wo? Ist meine eigene Webseite als Hersteller mein einziger Startpunkt oder gehe ich zu Fachzeitschriften oder in andere Punkte und setze da quasi Triggerpunkte, die ihn zu meiner Webseite ziehen? Also auch das, finde ich, ist Bestandteil dieses ganzen Prozesses.
Ja. Wo würdest du sagen, kann man da anfangen? Was wäre da so dein Tipp, wenn jetzt hier jemand die Folge gehört hat und gesagt hat so, boah, das klingt alles richtig und vernünftig, aber wie kann ich jetzt als Produktmanager oder vielleicht auch Führungskraft im Produktmanagement das mal so für mein Unternehmen angehen, dieses Thema, überhaupt mal vielleicht auch analysieren, wie so ein bisschen der Status ist? Und
ich würde in zwei Richtungen gehen. Wir haben ja die erste Hälfte des Gesprächs ungefähr über Produkte generell gesprochen und dann sind wir ein bisschen variantenreicher geworden. Das würde ich mal ein Stück weit trennen, weil ich glaube, der erste Teil der Antwort ist, kenne deine Kunden. Ne? Und ich meine, das ist ein klassisches Produktmanagement-Problem, wirst du jetzt bestätigen. Geh raus, sprich mit deinen Kunden. Wie gehen die vor? Wie suchen sie selbst? Ich glaube, ich muss mir halt einfach die Buyer's Journey aufmalen, aufschreiben und die verschiedenen Kontaktpunkte verstehen, um dann von intern zu überlegen, wie bediene ich diese Kontaktpunkte mit meiner eigenen Webseite oder vielleicht auch mit zusätzlichen Kanälen. Der zweite Punkt ist, welche Informationen stelle ich denn dann eigentlich dagegen? Und ist es ein simples Produkt mit einem Datenblatt, das ausreicht, oder ist es ein variantenreiches Produkt, wo dem Kunden vielleicht zum Start noch gar nicht klar ist, ob es die richtige Variante für ihn eigentlich gibt. Weil dann muss ich ja dem Kunden die Möglichkeit geben, damit zu spielen, zu experimentieren, also einen Konfigurator quasi aufzubauen, der dann sagt, okay, ich als produzierendes Unternehmen habe nicht nur irgendeine Lösung für dich, sondern auch die passende für genau dieses Problem, das du da hast. Und das kann ich dir bis runter zu diesem konfigurierten, zu dieser neuen Produktvariante genau hinschreiben, die sieht so aus, die kostet Folgendes, etc., etc. Vielleicht traut man sich das auch im ersten Schritt nicht zu, weil du hast der erste Schritt gesagt. Und man fängt einfach nur an mit 2, 3, 5, 8 Merkmalen quasi so eine Art, ich sag mal, Produktgruppenfinder zu machen, um den Kunden nur die Frage zu ermöglichen, hat dieses Unternehmen eine Lösung für mich? Ich weiß noch nicht, welche genau. Ich habe auch noch keine Ahnung, was es auf den Cent genau kostet. Vielleicht kann ich schon einen Budgetpreis reinschreiben, so eine Preisindikation geben. Na, aber dass ich zumindest den Kunden bis dahin bringe, dass er erkannt hat, es macht Sinn, mit diesem Unternehmen zu sprechen, also um diese 2/3, 3/4 Hürde quasi zu nehmen. Und dann ist aber kein Preis mit in den Warenkorb legen da, sondern ein Knopf Kontakt aufnehmen. Na, und dann kann man in der späteren Entwicklung bei diesem Punkt Kontakt aufnehmen, ja vielleicht sogar dem Vertriebler die gesamte Suche, die bis dahin passiert ist, mitgeben, aber da sind wir schon wieder bei Schritt 2 und 3. Du hast ja nach dem ersten Schritt gefragt. Ne? Also kenne deinen Kunden, kenne das Kundenproblem und versuche ihn irgendwie in einen Kanal zu bringen.
Ja, wie kann man es dann so digital abbilden? Und während du gesprochen hast, ist mir noch vielleicht ein Gedanke gekommen, wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, wie sich diese Buyer's Journey vielleicht auch noch weiterentwickeln wird in der Zukunft. Und wenn man sich dann anschaut, okay, was für Menschen sind denn dann auch im Berufsleben in der Zukunft? Ja, wir haben ja jetzt eigentlich, also die Gen Z, die ja ins Berufsleben einsteigt jetzt auch und die ja auch schon irgendwie ein anderes Verhältnis zum Telefonieren hat, als es jetzt
Ja?
Andere, als es die Generationen davor haben und die Gen Alpha, ne, die ersten Gen Alphas, die geboren sind, die sind jetzt ja schon, die machen ja schon Praktikum im Unternehmen. Also irgendwann in einigen Jahren kommen die auch mit rein und die sind ja wirklich komplett aufgewachsen mit dem Smartphone und mit digitalen Technologien und ne, also meine Kinder haben Beispiel, meine Kinder kamen mit dem Witz um die Ecke, den habe ich erst gar nicht verstanden. Der Witz war, was ist der schlauste Kuchen der Welt?
Der schlauste Kuchen?
Der schlauste Kuchen.
Okay.
Der Google-Hupf. Ja.
Oh Mann.
Der Google-Hupf. Also ne, und das, dieser Witz, also für mich war das einfach so, okay, die Kinder, die haben ganz anderen Zugang auch einfach zu diesen Technologien. Und wenn wir jetzt darf sagen, also worauf ich, long story short, ne, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir jetzt, diese Menschen wollen ja auch gar nicht mehr groß telefonieren oder jetzt in persönlichen Kontakt gehen, ne, sondern dann ist ja da so diese digitale Buyer's Journey, gewinnt da ja vielleicht noch an Bedeutung und das wird dann noch viel extremer.
Absolut. Ne? Ich sehe da vor allen Dingen daneben noch einen zweiten Aspekt, aber fangen wir mal mit dem ersten an. Ich glaube auch, dass da eine Generation nachwächst, die vor diesem Telefonkontakt erstmal scheut und sich persönlich informieren will. Und vielleicht kann man das erstmal technologisch begründen, weil es jetzt möglich ist, macht man es erstmal, ne? Um halt quasi so weit wie möglich alleine zu kommen, was ich dann ja auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und am Wochenende und sonst wann machen kann. Vielleicht wird das auch ein Aspekt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es, ich will es nicht Kontaktangst nennen, ne? Aber die gehen da anders mit um.
Ja, anderes Zugang einfach. Ja.
Gebe ich dir total recht. Und vielleicht ist dann auch die Frage, wie möchte ich eigentlich kontaktiert werden, per Anruf oder per Chatbot oder sonst. Ne? Also ich glaube schon, dass das ein absoluter Aspekt ist. Ich sehe aber da auch noch einen anderen Punkt und den merke ich ja bei mir selber zum Beispiel. Bevor ich halt diesen Kontakt aufnehme und dann meine Daten hinterlasse etc., passiert ja wieder etwas, die anderen speichern meine Daten und ich habe ja in dem Moment, wo ich meine Daten hinterlasse, Angst, dass ich zugebombt werde mit irgendwelchen Infomails und keine Ahnung was und quasi jede Woche angerufen werde. Das spielt ja sicherlich auch mit rein. Ne? Das gab es ja früher in dem Sinne nicht und heute bin ich da in so einem, wie soll ich sagen, in so einem digitalen System drin. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man mal als Tipp mitgeben kann. Nicht nur verstehe, wie dein Kunde eigentlich zu dir kommt, sondern verstehe, wie er behandelt werden will. Ne? Also ich verschrecke ihn vielleicht auch dadurch, dass ich ihn mit Anrufen einfach zubombe.
Ja, spannend. Also ich glaube, wir haben da jetzt echt einige gute Punkte aufgezeigt, die sicher noch nicht abschließend, die man zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht abschließende Lösung mitgeben kann, aber einfach so als ein bisschen Impuls und Inspiration für unsere Hörer und Hörerinnen, sich damit einfach mal zu beschäftigen und was da vielleicht noch auf sie zukommt. Ne? Das Thema, wie kann man die Buyer Journey, also wie sieht die Buyer Journey aus und wie könnt ihr als Unternehmen die Buyer's Journey digital unterstützen? Ne? Wie kann man das aufbauen und gestalten? Ja.
Ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren auch noch viel Veränderung geben. Und ich bin gespannt drauf und hoffe, dass es da noch viele Themen gibt, die es wert sind, bearbeitet zu werden. Ne? Weil, wovor ich mich so ein bisschen scheue, ist, irgendwann redet eine KI mit einer KI und dann ist da gar kein Mensch mehr dran beteiligt. Ich hoffe, so ein bisschen Mensch wird da noch zwischenbleiben.
Ja, welche Rolle hat der Mensch dann dazwischen? Ja, da machen wir vielleicht mal eine Fortsetzung. Zu dem Thema. Thorsten, ich danke dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe selber auch viel gelernt. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
Dann bis ganz bald. Und auch dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, Kontakt zu Thorsten findest du natürlich in den Shownotes. Falls du noch nicht mit ihm vernetzt bist, mach das gern und dann könnt ihr natürlich auch da den Austausch weiter aufrechterhalten. Du kannst uns auch gerne schreiben, welchen Punkt in unserem Gespräch dich vielleicht besonders angesprochen hat, was dich vielleicht besonders interessiert hat oder wo du vielleicht auch nicht einverstanden bist mit. Lass uns das gerne wissen. Wir freuen uns über den Austausch und ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!